Eine pickepacke volle Sendung, wie Arndt Zeigler sagen würde. Und wenn Arndt Zeigler das schon sagt, dann muss da was dran sein.
Ja, und aber wir sind es euch auch quasi schuldig. Geht gleich
Ja.
los mit einer dicken Entschuldigung, warum es denn die letzten 2 Wochen keine pickepackevolle Sendung gab. Und dann, ja, ging die wilde Reise los. Angefangen mit der Champions League. Wir haben Goat-Thematiken aufgemacht. Wir haben über die Formel 1 geredet. Wir
Die
haben
NBA war mit
viel
dabei.
NBA, Volleyball, Beachvolleyball. Also für jeden was dabei.
Genau so ist es. Freut euch drauf, denn es sind volle Stuba schon 110 Minuten geworden.
Wow, so lange waren wir lange nicht mehr.
Das stimmt. Und mit denen könnt ihr jetzt viel Spaß haben.
Der kommt an! Mach ihn!
Schiri, ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side of you to Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag, 21:48 und dieser 8. Mai wird vielen Leuten in Erinnerung bleiben als der Tag des großen Comebacks.
Und zwar nicht vom Papst.
Na, der Papst ist zurück, die German Beach Tour ist zurück und das frisch geschwebelte Kölsch ist aus einer 2-wöchigen Unterbrechungspause die längste unangekündigte Unterbrechung in GBT,
FGK, bei dir ist heute, es
ja,
kracht.
Ich bin schon im GBT-Fieber.
Finde ich
wir
gut.
Sind auf jeden Fall zurück. Wir sind zurücker als zurück und waren quasi auch nie weg.
Es ist quasi back to the past, wenn man so möchte. Back to the future war gestern, back to the past ist heute. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drüber, dass wir uns hier jetzt heute endlich mal wieder zusammengefunden haben.
Live und in Farbe.
Dass du den Weg nach Düsseldorf geschafft hast.
Wegen dir, nur wegen dir
ja,
quasi.
Ja, natürlich. Ja, Zufall, dass nebenher noch so ein kleines Beachvolleyball-Turnier läuft. Aber darauf soll es ja, ich wollte gerade sagen, darauf soll es gar nicht ankommen. Aber doch, darauf kommt es heute auch an. Natürlich werden wir auch einen kleinen Ausblick in GBT wagen.
Wagen müssen. Aber erstmal müssen wir die Schere heben, die doppelte und dann quasi vierfache Schere. Die erste Pause quasi war ja angekündigt.
Stimmt.
Weil du einmal in München bei den Bayern warst.
Ich habe zum Beispiel schon wieder vergessen, dass wir die erste Pause angekündigt haben. Es ist schon so lange her.
Ja, und die zweite Pause ist dann so ein bisschen on the fly entstanden. Wir haben uns eigentlich also Mittwoch zusammen telefonieren wollen. Dann hat es Mittwoch irgendwie nicht funktioniert. Dann wollten wir Donnerstag machen und dann ist da aber auch einfach... Und da können wir auch ehrlich sein, wir haben einfach beide gerade extrem viel auf dem Schreibtisch.
Ja.
Bei mir ist es zusätzlich noch eine Bachelorarbeit, die gerade im finalen Stadium ist. Und deswegen hing der Podcast da an hinterer Stelle, was ich auch okay finde. Kommunikationstechnisch war es schwierig, da haben wir schon von anderen Podcasts aus diesen Unternehmen gelernt. Aber jetzt sind wir wieder da und es sollte... Ich verspreche jetzt auch, also das ist einfach auch ehrlich, ich glaube, es könnte schon nochmal passieren, dass im Sommer auch die ein oder andere Pause dazukommt.
Wenn du jetzt Konstanz versprichst,
nein.
Puh.
Nein, das ist nicht realistisch, aber ja, also wo wir auf jeden Fall besser werden müssen, ist zumindest mal kurz ankündigen, okay, wir machen eine Woche Pause. Das war bodenlos, weil ich ja dann immer nur kurz im Discord geschrieben habe, von wegen, ja gut, wir haben es leider nicht geschafft.
Ja, aber auch nur auf Nachfrage. Es
ja.
War jetzt schon auch nicht selbst angekündigt, ey jo, wir schaffen es nicht. Und das wäre dann vielleicht so ein Ding, das können wir uns vornehmen. Wenn wir uns mal einmal zusammenschreiben und merken, diese Woche klappt es nicht, dann lassen wir es euch im Discord wissen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Discord, dann müsst ihr jetzt mal die Schere heben. Dann guckt ihr bei Spontent auf Insta vorbei und da findet ihr auch den Link. Ja, und da gibt es dann so einen kleinen Reiter, wo wir uns dann auch austoben können.
Und wir driften für alle diejenigen, die jetzt vielleicht irgendwie Angst hatten, wir driften jetzt irgendwie nicht in IGVS-Gefilde ab, wo dann so einmal alle 4 Monate eine Folge kommt. Unser Ziel ist es schon weiterhin wöchentlich aufzunehmen und wenn wir es vom Rhythmus her und vom Zeitplan her hinkriegen, dann machen wir das auch. Die letzten beiden Wochen ging es leider nicht.
Ja. Aber gehört auch in dem Beruf dazu, ne?
Ja.
Also halt gerade so, wie wir es leben, ist ein bisschen Flexibilität einfach immer zwangsläufig vorausgesetzt. Und ja, letzte Woche wäre es dann so ein Ding gewesen, hätten wir dann Freitag aufnehmen müssen. Aber
ist
das wäre halt
auch quasi
auch
schon wieder halb vorbei.
Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht wirklich viel passiert in der Sportwelt. Wir haben vielleicht einen neuen deutschen Meister im Volleyball gefunden. Vielleicht waren da so ein paar Champions-League-Spiele, in denen aber auch nicht so viel passiert ist. Vielleicht ist ein bisschen was in der Formel 1 unterwegs gewesen. Also haben wir überhaupt nichts verpasst.
Haben wir quasi nichts verpasst. Ich
die Playoffs
auch,
in der NBA komplett geskippt.
Ich glaube, rein theoretisch, wenn wir jetzt zurückgegangen wären, von vor 2 Wochen hat safe einer von uns beiden gesagt, also wahrscheinlich warst du es, was für eine geile Sportzeit uns jetzt gerade wieder bevorsteht, weil es ist eine extrem geile Sportzeit.
Ja, also ist es auch immer noch, ja.
Ja, natürlich, wir sind mittendrin in dieser geilen Phase. Deswegen, ja, Pause kam vielleicht dahingehend zur Unzeit. Aber deswegen haben wir jetzt ja heute zur später Stunde viel Zeit, um genau über diese Happenings, die in den vergangenen 14 Tagen passiert sind, zu sprechen. Deswegen, ich übergebe das Zepter am Anfang gerne an dich und du darfst sagen, womit du anfangen möchtest.
Boah, damit überfährst du mich gerade ein bisschen, weil da halt auch einfach so viel unterwegs gewesen ist, dass ich das aktuell kaum sortiert bekomme. Ich war bestimmt Virtual-Bundesliga-Finale, darauf werden wir heute aber nicht eingehen, seht es uns nach. Hab nochmal wieder ein bisschen Frauenfußball kommentiert in der zweiten Frauen-Bundesliga. Das macht aktuell auch sehr viel Spaß. Und ansonsten, ja, muss ich schon sagen, war einfach sehr, sehr viel Arbeit auch in den letzten zwei Wochen da unterwegs, dass ich wenig Zeit und wenig Kopf für andere Dinge hatte. Aber ich habe es mal wieder geschafft, ein paar Fußballspiele über 90 Minuten zu gucken. Und das war auch nicht immer Standard, aber es hat sich definitiv gelohnt, weil die Champions League, die hat schon wirklich krass performt jetzt die letzten zwei Wochen.
Oh, gib mir mal ein kurzes Blind Ranking von den Spielen, die du über 90 Minuten geguckt hast in den letzten Tagen.
Oh,
also Inter-Barcelona wird wahrscheinlich auf der 1 sein.
Ich wollte gerade sagen, was heißt denn ein kurzes Blind-Ranking? Dann müsstest du mir doch die Spiele nennen, oder?
Ja, okay, Blind-Ranking, das falsche Wort. Aber ein kurzes Ranking von wegen, was da war, da 0-0 von Hannover 96 auch dabei, oder?
Nee, 96 habe ich tatsächlich geskippt. Aber gut, ne, gehört auch dazu, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe ein paar Frauenfußballspiele kommentiert. Die habe ich dann auch mal wieder über 90 Minuten geguckt. Ranken sich knapp hinter Inter gegen Barca ein. Aber die haben schon wirklich viel Spaß gemacht. Nee, gerade die Champions-League-Spiele, das waren, glaube ich, die besten Spiele, die ich in den letzten 12 Monaten gesehen habe. Also, und das, obwohl eine Fußball-Europameisterschaft mit sehr vielen geilen Spielen dabei war. Ja, Deutschland-Spanien klammern wir da jetzt natürlich nochmal ein bisschen aus, weil es auf einem anderen Stern steht. Aber rein fußballerisch war Inter-Barca, glaube ich, Prime-Fußball der 2020er Jahre. Und auch Arsenal gegen PSG hat mich dann doch überzeugt. Nicht so sehr, dass ich es dann gestern noch geguckt hätte, so gestern Abend, aber das Hinspiel war schon auch richtig gut.
Stimmt, ich habe gerade überlegt, wir müssen ja rein theoretisch die beiden Hinspieler auch noch mit reinnehmen, weil das quasi dann auch noch nach unserem letzten Aufnahmetermin passiert ist. Lass aber trotzdem auf die Rückspiele fokussieren, weil ich habe auch wirklich kurz drüber nachgedacht und ich bin beim WM-Finale 2022 rausgekommen, als mich in Anführungszeichen Spiel, in dem ich nicht irgendwie durch Fanbrille involviert war, so gekriegt hat, wie das Rückspiel von Inter gegen Barcelona, weil meine Fresse hat das einfach Spaß gemacht. Ich muss auch am Ende sagen, ich hatte die Barcelona-Brille auf. Ich hätte es, keine Ahnung, Hansi schon irgendwie gegönnt. Ich liebe alles und das könnte auch gleich ausschweifend werden, wenn ich über dieses neue Barcelona rede. Aber also es hat mich auf einer Ebene abgeholt, wie mich auch lange kein Fußballspiel mehr abgeholt hat, eben nicht der VfB dabei war.
Ja, ich glaube, das Letzte, was mich so auf dem Level abgeholt hat, war auch Saison 2022, 23 müsste das gewesen sein, die Saison, wo Dortmund knapp nicht Meister geworden ist. Ja. Und da das Bayern gegen Dortmund, wo Oli Kahn auf der Tribüne
das 2-2 am Ende.
Genau. So, das war auch ein heftiger Screamer und einfach 90 Minuten pur Aufmerksamkeit aufs Spiel. Ja. Aber das war bei Inter gegen Barca in beiden Spielen ja auch einfach so absolut krass. Und ich hatte echt Angst vorm Rückspiel, dass es abfällt. So, weil das Hinspiel war ja vom Niveau von beiden Mannschaften auf einem anderen Stern vom Niveau. Barca nochmal zwei Stufen besser als Inter. Ja. Aber Inter hat sich trotzdem verdammt gut dagegen gewehrt. Also ich fand, Inter hat alles aus ihren Möglichkeiten rausgeholt, was sie irgendwie hatten. Und natürlich, wenn du gegen Barcelona 7 Tore schießt, dann bist du verdient in einem Champions-League-Finale. Verdienter hätte es trotzdem Barcelona.
Ja, also gehe ich auch mit. Und trotzdem finde ich, also um einmal die Lorbeeren auch Richtung Inter Mailand zu schieben, also wie brutal effizient ein Team in einem Champions-League-Halbfinale sein kann, das wahrscheinlich, wenn du mal die Position vergleichst, auf sehr, sehr vielen unterlegen ist. Und da würden auch viele Experten mitgehen und das ist dann auch spielerisch so gewesen und trotzdem, die sind 10-mal vorm Tor und machen 7 Tore. Und dann musst du auch sagen, okay, wow, das ist extrem gut. Ich fand sie jetzt defensiv gar nicht so krank, wie immer alle sagen. Ah, die Italiener, die verteidigen das runter. Ist wahrscheinlich auch einfach nicht möglich gegen dieses Barcelona.
Ja, und das ist ja auch einfach schon eine richtig alte Kamelle. Ne? Also das ist ja halt dieses typische von allen, die noch WM 2006 im Kopf haben und dann sagen, ja gut, diese italienische Mannschaften spielerisch schlecht, aber halt busparkend. So. Atleti ist ja auch inzwischen mehr als das.
Ja, aber trotzdem würde ich sagen, dass Inter im Vergleich mit Barcelona, und das ist wahrscheinlich jedes europäische Team, sind die spielerisch natürlich limitiert und haben nicht die Möglichkeiten. Und trotzdem will ich denen nichts wegnehmen und sagen, die haben sich ihren Platz schon auch irgendwie verdient. Gerade wenn du im Viertelfinale die Bayern rausnimmst, im Halbfinale Barcelona rausnimmst, so, dann ist das kein Mickey-Maus-Weg in dieses Finale. Und ey, das Bild von Inzaghi in seinem Anzug da im Regen, pitschepatsche nass, der hätte alles mit mir machen dürfen. Da sage ich dir auch ehrlich,
okay,
meine Fresse, ist das ein Bild für die Götter gewesen, genauso wie Fratesi nach dem 4-3, wie er da auf dem Zaun steht und wirklich mit seinem Gesicht ganz komische Grimassen zieht. Das, also es holt mich einfach schon ab. Und du warst jetzt erst im San Siro. Ich finde das alles geil. Der Fußballromantiker in mir, dem geht da einer ab. Dieses Stadion, diese Stimmung, diese Menschen, diese Italiener, wo du natürlich, mein Gott, die leben das nochmal anders.
Ja.
Deswegen, obwohl ich für Barcelona war und es denen am Ende schon auch irgendwie gegönnt hätte und ich mir eigentlich auch gedacht habe, Mann, der Fußball, wenn er fair ist, dann kommt Barcelona weiter. Ich bin fein damit, dass Inter das gewonnen hat.
Ja, da gehe ich sogar, was heißt, ich gehe dagegen? Aber also, ich finde, der Fußball ist fair, weil er uns dieses Halbfinale geschenkt hat. Ja. Also der Fußball hat uns damit schon ein Geschenk gemacht und beide hätten es gleichermaßen verdient, da ins Finale zu kommen. Im Idealfall wäre auch genau das so ein Champions-League-Finale gewesen, weil meine Fresse, dann redest du noch in 20 Jahren über dieses Champions-League-Finale, wo Inter in der 90. ausgeglichen hat, nachdem sie 2-0 geführt, Barca das Ding gedreht und dann in der Verlängerung noch gewonnen hätten. Aber ja, es war natürlich schon wirklich einfach heftig. Also gerade dieser Ausgleich in der 90. Wo ich dann aber auch schon vorm Fernseher saß und gesagt habe, wie krass dumm ist es, jetzt gerade das Trikot auszuziehen. Weil Fratesi in der letzten Minute kommt er dann tatsächlich nochmal vorm Tor dann irgendwie zum Abschluss und drückt den Ball rein. Dann tatsächlich das 3-3 gemacht. Aber das Problem ist, dann ist auch klar, du hast jetzt noch 30 Minuten. Und dir dann halt eine gelbe Karte abzuholen, als bulliger Stürmer, wenn es dann oder als bulliger Spieler, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Position
spielt Fratesi. Es ist nicht Fratesi gewesen. Fratesi macht das 4-3, ist De Cherby gewesen, der macht das 3-3, ist eigentlich Innenverteidiger. Das nochmal zur Story dazu, das hast du safe auch. Ist derjenige, der zweimal Krebs besiegt hat, also
Acerbi hat das 3-3 gemacht, nicht Fratesi. Acerbi hat in der 90. plus 3.
Genau, und Fratesi macht das 4-3.
Ja, genau. Ja, stimmt, so rum. Dann haben wir da die Namen durcheinander gebracht. Aber ja, Acerbi als Innenverteidiger, genau. Deswegen fand ich es auch so wahnsinnig dämlich, dass er da dann halt sich das Trikot auszieht und alleine schon mit seinem Jubel an der gelb-roten Karte genagt hat. Vor allem, wenn man gesehen hat in der Bundesliga,
wofür wachst du da inzwischen?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt nur der Ausgleich. Also es ist nur der Ausgleich und dann holst du dir deine gelbe Karte ab. Das hatte auf jeden Fall Potenzial, da nochmal nach hinten loszugehen. Ist es dann nicht, weil Inter es auch verdammt gut gespielt hat, aber trotzdem kannst du Barcelona halt niemals abschreiben, ne? Vor allem nach dem Spiel. Aber ja, es war schon wirklich einfach ein Gedicht und ein Bild für die Götter, wie er dann da natürlich zur Mannschaft rennt und dann mit denen jubelt.
Ja, vor allem, also ich war mir sicher, dass Barcelona das Spiel gewinnt. Ich war mir auch beim 3-3 sicher, die werden das in der Verlängerung ziehen. Die hätten sie vor allem fast noch in der regulären gezogen. Wenn Yamal das am Ende da in der 96. dann das Tor macht, ne, dann ist Barcelona weiter. Und ich dachte mir so, ey, cooler Moment für Inter. Die werden in den kommenden 30 Minuten Verlängerung keine Chance haben. Und dann muss man ihnen aber trotzdem zugutehalten, haben es dann in der Phase besser geschafft als in den 180 Minuten zuvor, Barcelona offensiv so ein bisschen den Stecker zu ziehen und dann halt, mein Gott, die hatten eine Chance, Fratesi hat das Tor gemacht und danach wurde halt eingemauert, wie du es dann eben auch zurecht machst. Und deswegen sage ich trotzdem, wie kann Barcelona in diesen zwei Spielen ineinander, weil alle reden über das Rückspiel, zu Recht reden alle über das Rückspiel. Das Hinspiel ist eigentlich auch schon aus Barcelona-Sicht eine Farce, dass das 3-3 ausgeht, weil auch das musst du mit 2-3 Toren Unterschied gewinnen.
Ja, und das ist halt auch einfach das, was Inter jetzt gerade so ausmacht. Ne? Also du hast es ja in deiner Einleitung auch schon mal gesagt, dass sie halt nicht viele Chancen brauchen, um ihre Buden zu machen. Dass sie eben dreimal vors Tor kommen und dann auch dreimal treffen. Und da können sich ein paar andere Teams eine Scheibe von abschneiden. Ich meine jetzt gar nicht mal zwingend nur Barca, die wieder und wieder an Jan Sommer gescheitert sind. Fand ich auch ein geiles Bild von Fums. Zu klein für die Bayern, zu groß für Barca. Jan fucking Sommer. War halt einfach so ein geiles Bild, weil natürlich, die ganze Zeit hattest du im Kopf, bei den Bayern zu klein.
Und das ist bei Sommer ja immer, weil er rein theoretisch von den Maßen her auch zu klein ist.
Finde ich aber nicht. Also ich fand, es war nur so krass präsent in den Medien, als er bei den Bayern war. So als
wahrscheinlich, weil er einfach nochmal ein anderes Spotlight drauf ist, wenn du Torwart bei den Bayern bist.
Ja, und jetzt hat er dann aber halt bei Inter endlich wieder bewiesen, dass er es eben auch mit seinen 1,84 herausragend lösen kann und er auch einfach weiß, wie er es einsetzen muss. So den Ball, den er da von Yamal dann mit seiner Fingerkuppe aus dem Eck irgendwie rausholt, weiß nicht, war das 116. oder sowas? Oder da gab es auf jeden Fall eine Riesenchance in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung. Und da hat Sommer sich dann nochmal einmal wieder zum weltbesten Keeper aufgeschwungen. Aber ja, auch dreh die Uhr nochmal eine Spielrunde zurück. Die Bayern hatten auch Inter vor der Brust. Und Harry Kane und Thomas Müller hatten auch zwei zumindest mal 80-prozentige Chancen. Wenn du die reinmachst, dann besiegst du Inter Mailand. Und das ist das, was Inter halt einfach gerade besser macht als jedes andere Team in Europa. Weil das werfe ich Arsenal vor in ihrem Halbfinale gegen PSG, dass sie es nicht geschafft haben, aus sehr guten Chancen Donnarumma zu überwinden. Auch wenn Donnarumma es gut gemacht hat, werfe ich ihnen halt einfach fehlende Kaltschnäuzigkeit vorm Tor vor. Und Inter ist gerade für mich die einzige Mannschaft in Europa, der man das wirklich nicht vorwerfen kann.
Ja, also die leben und sterben damit mit ihrer Effizienz vom Tor. Und für mich ist Sommer, und du kannst über alle in diesem Kader reden, wir haben es auch in unserer letzten Episode vor langer Zeit, haben wir schon mal über diese Mkhitaryans und Çalhanoğlus gesprochen, die eben in anderen Stationen nicht so aufgeblüht sind und bei Inter plötzlich wirklich eine ganz neue Rolle in diesem europäischen Fußball spielen. Und für mich ist Sommer der Beste gewesen. Ja. Also dumm gesagt, natürlich, er macht am Ende nicht die Tore, aber er hält allein im Rückspiel 300-prozentige, wo ich dir sage, mein Gott, natürlich, vielleicht Manuel Neuer Prime. Ansonsten hält die dir kein Torwart. Und ich finde auch geil, dass er in der Außenwahrnehmung, zumindest das, was man über soziale Netzwerke, Twitter und mein Gott, ich bin ja nicht in der italienischen Bubble drin, aber so ein bisschen was bekommt man schon reingespült. Die sehen das genauso. Die wissen ganz genau, warum sie das Spiel gewinnen. A, natürlich, weil sie extrem effizient sind. B, weil sie über diesen kurzen Zeitraum den besten Torhüter der Welt da hatten.
Ja, ist so.
Und mein Gott, das gehört dann am Ende halt auch dazu. Ne? Ja. Der Torwart kann dir auch Spiele gewinnen. Und der hat ihnen, also eigentlich nur ein Spiel gewonnen, weil das gewinnen sie, aber das Hinspiel hat er dir eigentlich auch schon gewonnen. Deswegen Hut ab und ja, zu klein für die Bayern.
Ja, das ist so. Einen anderen Spieler, den ich da noch ins Spotlight stellen möchte, ist Denzel Dumfries. So, Digga, wo kam der her? Wo
ist genau dasselbe.
Ja, also wo kam der her? Alleine schon im Hinspiel hat er ja, glaube ich, zwei Buden gemacht und die dritte vorbereitet oder irgendwas in die Richtung. Jetzt im Rückspiel bereitet er schon wieder zwei Treffer vor. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Niederlande das bei der WM lösen. Weil jetzt guckt ihr auch mal diesen Holland-Kader an, ne? Also die Starting 11.
Aber da sage ich dir auch wieder, also würde es mich wundern, wenn der jetzt in Holland oder bei den Niederlanden wieder plötzlich das Fußballspielen verlernt hat. Nein, würde mich nicht wundern.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber alleine jetzt so die Defensivreihe. Ich glaube, Holland hat es in den letzten Jahren eigentlich seltener gemacht, dass sie mal auf eine Dreierkette geswitcht sind. Aber wenn du jetzt dann tatsächlich mal da hinten reinguckst, mit De Ligt sollte er wieder fit werden und zu alter Stärke zurückfinden. Nathan Ake, Virgil van Dijk und dann hast du die beflügelt von Denzel Dumfries und Jeremy Frimpong. Ärgerlich, dass die beide auf der rechten Schiene unterwegs sind, aber einer kann es auch links. Ist mir egal wer. So, dann will ich erstmal das Verteidigungsquadruppel, Fünftupel sehen, was an Holland da vorbeikommt. Ne? Und davor ist ja auch keine Laufkundschaft. So, da hast du die ganzen Frenkie de Jongs und wie sie alle heißen.
Das ist ja Frenkie de Jong, gute Überleitung. Können wir über Barcelona reden? Bei Dumfries ist natürlich jetzt auch schon nochmal das Ding. Der war über diese 180 Minuten wahrscheinlich dann auch der beste Rechtsverteidiger, den wir gerade auf der Welt haben. War er aber eben, wenn wir auch mal ehrlich sind, in den tausenden Minuten davor in der Saison auch nicht. Deswegen reden ja auch jetzt alle drüber zu sagen, wow, plötzlich spielen die das.
Aber bin ich ehrlich, kann ich nicht beurteilen. Dafür habe ich viel zu wenig Inter gesehen.
Ich natürlich auch, aber ich glaube, wenn er genauso gut gewesen wäre wie jetzt in diesen 180 Spielen, dann hättest du mehr über ihn gehört.
Ja.
Weil für viele war es ja auch schon so ein bisschen, okay, wo kommt der jetzt her?
Ja, vielleicht. Mag schon sein, aber ich finde die Verteidigung, das ist ein ganz anderes Thema, das brauchen wir jetzt auch nicht aufmachen, aber generell Verteidigungspositionen sind aktuell wirklich so schwach besetzt wie nie.
Oh, so schwach besetzt wie nie.
Ja, es gibt echt.
Aber nicht nur bei Inter, sondern
Verteidigung auf der ganzen Welt ist einfach nicht auf dem Niveau, wo sie mal war.
Das hatten wir, glaube ich, wirklich schon mal.
Ja,
ich kann mich da an Van Dijk erinnern, wo
ja,
ich
den. Ja, genau. Aber also, ich finde, es hat sich seitdem auch nicht gebessert. Weil der Weltverteidigermarkt, der ist nicht dick bestückt. Und da gab es schon mal andere Zeiten. Aber naja, wie gesagt, das brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Du wolltest ein bisschen über Barca reden.
Ja, lass mich bitte über Barcelona reden. Also, F an alle diejenigen, die es mit Barcelona halten, dass ihr jetzt rausgeflogen seid. Aber meine Fresse, habt ihr eine geile Zukunft für euch. Ja. Weil ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwie vor ein, zwei Monaten erzählt. Und ich glaube, es geht vielen ähnlich. Wenn man auf dieses Barcelona guckt, und für mich ist Barcelona immer noch Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar und wie sie nicht alle heißen, das ist die Prime-Barcelona-Zeit, mit der ich damals groß geworden bin.
Ja.
Und mit der, glaube ich, viele aus unserer Generation eben groß geworden sind. Diese epischen Duelle gegen Ronaldo und Real. Und von diesem Barcelona ist nichts mehr über. Da ist niemand mehr, wenn du auf den Kader guckst, ist niemand mehr aus dieser Zeit da. Das sind alles Neue, das sind alles Junge, das sind alles talentierte Fritzen, die jetzt schon so unfassbar gut sind. Wo ich mir so denke, das sind Namen dabei und ich würde mich als, also durchaus, also Fußballfan eben bezeichnen.
Cornichon.
Ich habe die noch nie gehört.
Ja.
Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gehört und dann gucke ich mir diese beiden Spiele gegen Inter an und denke mir so.
Kubasi meinst du?
Erik? Zum Beispiel.
Also, Inigo Martinez?
Zum Beispiel. Ja. So, der ist ein 33-jähriger Spanier, ich habe den noch nie gehört. Ja. Der hat sein Leben lang bei Bilbao gekickt, plötzlich kommt er zu Barcelona, ist einer der besten Innenverteidiger, wo wir anscheinend eh ein Problem haben der Welt. Ja. Aber natürlich will ich über die Offensive reden, weil auch da, Rafinha, bei Leeds gewesen. Ja, Leeds, ey, schön, Premier League, alles schön und gut, aber das ist jetzt kein Weltstürmer gewesen.
Ja.
Ferran Torres nehme ich mal raus, der war schon bei Man City auch gut. Und dann, meine Fresse, Lamine Yamal, ich habe vorhin, glaube ich, schon mal mit Yannick drüber geredet. Ich sage, und da würde ich gerne deine Meinung dazu hören.
Oh, warte, darf ich raten, was du sagst?
Ja.
Er ist aktuell der beste Spieler der Welt?
Nee, das finde ich gar nicht.
Okay,
aber
dann gib mir deinen Take.
Sorry. Mein Take wäre, wenn Lamine Yamal nicht mindestens die Karriere von Neymar hinlegt, ist es für mich ein Bust.
Definitiv, definitiv. Also gerade jetzt nach den letzten beiden Spielen, ich weiß, es ist sehr hochgegriffen. Ich weiß, damit muss man vorsichtig sein.
Ja.
Aber so einen Spieler habe ich seit Messi nicht mehr gesehen.
Der ist 17, Bro.
Ja.
Und hat Inter auf links gedreht in beiden Spielen.
Ja, ja. Also der wurde ja teilweise wirklich gedoppelt, getrippelt.
Ja.
Und der hat sich da rausgewunden. Also wirklich wie ein Mehlwurm, wenn du mal einmal kurz die Mehltüte geschüttelt hast. Der hatte überhaupt keine Gegenwehr. Und bei ihm sieht alles so easy aus.
Ja.
Und vor allem finde ich so crazy, wie er aus diesem wundervoll anzusehenden schnellen Dribbling dann noch so kranke Schüsse raushaut. Also wirklich mit der linken Klebe dann perfekt platziert in den Winkel, wo du halt wirklich einen Jan Sommer in Weltform brauchst, damit der Ball nicht im Tor landet. Er war der Unterschiedsspieler für Barcelona. Und wie gesagt, es ist hochgegriffen, aber seit Messi habe ich niemanden mehr gesehen, der den Ball so behandelt wie Lamine Yamal. Und der hat mit 17 jetzt schon mehr gewonnen als 99% der Fußballer in ihrer gesamten Karriere. Und also, wenn er nicht mindestens einen Weltmeistertitel mit Spanien holt, mindestens 4, 5, 6 Champions-League-Titel, mindestens 2 Ballon d'Ors, dann wird die Fußballwelt ihm nicht gerecht.
Ja, und also nochmal, und das weiß ich natürlich auch, bloß weil er jetzt 17 ist, heißt das nicht, dass seine Formkurve exponentiell ansteigt. Und deswegen, ich möchte ihn nicht mit Messi oder mit Ronaldo vergleichen, weil das ist dann nochmal. Ja, und ey, man kann dir den Vergleich ja nicht mal ernst nehmen. Weil natürlich übel. War Messi mit 17 schon so gut? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nicht mal übel nehmen, meinst du?
Nicht mal übel nehmen. Weil Messi war wahrscheinlich mit 17 nicht so gut, aber trotzdem denke ich mir dann so. Also, und ich kann mich noch an Ansu Fati erinnern.
Ja.
Das war ja so vor 2 Jahren. Und der war in einer ähnlichen Riege. Der ist Kindergarten gegen Lamine Yamal.
Und auch das, was Ansu Fati damals gemacht hat, ist nicht im Ansatz zu vergleichen mit dem, wie Lamine Yamal gerade Europa auseinandernimmt.
Das ist es nämlich für mich. Ansu Fati hatte dann vielleicht mal gegen Rayo Vallecano oder Getafe irgendwie ein gutes Spiel. Alles gut, mit 16. Meine Fresse, habe ich Panini-Sticker gesammelt. Lamine Yamal macht das gegen die, also Inter, da würden einige sagen, beste Abwehr der Welt, die wir da gerade haben. Und der wird durchgehend gedoppelt, Bro.
Ja,
sind immer 2 Menschen bei dem gewesen. Mann, DeMarco, der ist so ein ekliges, im positiven Sinne, Verteidigungsbiest. Und also Lamine Yamal hat ihn aussehen lassen wie ein Schuljunge.
Ja, ja, und also er hat generell die ganze Hintermannschaft aussehen lassen wie eine Schulmannschaft. Und das war absolut crazy. Also natürlich, aus deutscher Brille tut's mir verdammt weh, aber dem gehört auf jeden Fall die Zukunft, ihm gehört schon die Gegenwart und er wird ein Grund sein, warum Deutschland auch die nächsten Jahre eine schwierige Zeit gegen Spanien haben wird. Ich hoffe nicht, dass wir das im Juni in München erleben müssen.
Dass wir es dann direkt wieder am eigenen Live spielen müssen.
Bitte. Ich kann das nicht schon wieder.
Aber vor allem, wenn ich mich an die EM erinnere, da haben mich ja quasi also gezwungenermaßen auch viel Spanien gesehen. Also natürlich, Yamal ist auch
schon
aber,
gut,
aber er war
aber
er war nicht so gut
krass präsent.
Wo ich mir jetzt so dachte, ich gucke das Spiel und ich, also mein Gott, da hättest du jemanden hinsetzen können, der ansonsten wirklich nicht viel Fußball guckt und der merkt sofort, okay, das ist was Besonderes.
Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Aber ist auch eigentlich schon wieder die perfekte Geschichte, damit er auch mal wieder zu einer Barca-Legende wird und vor allem auch diese neue Barca-Generation großzieht. Weil das ist so ein bisschen das, was mir die letzten Jahre auch gefehlt hat. Die Identifikation in Barcelona.
Aber es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, ne?
Natürlich.
Du kommst aus dieser Messi-Ära.
Klar.
Das ist ja utopisch zu denken, okay, eine Ära geht zu Ende, wir haben sofort den nächsten Superstar.
Ja absolut. Aber keine Ahnung, die Pedris dieser Welt, die Ferran Torres dieser Welt, die werden halt die neuen Gesichter von Barcelona. ich finde, sie müssen aufpassen, nicht abzuheben, weil ich fand schon, dass man bei Barca, und das war der große Unterschied zu Real in der Zeit, dass man da das Gefühl hatte, sie waren die Bodenständigeren, sie waren die Anständigeren. Und das Gefühl kriege ich bei Barcelona aktuell nicht. Also ich habe schon das Gefühl, der Erfolg, der steigt ihnen ein bisschen zu Kopf. Und Lamine Yamal ist auch sehr gut beraten, sich ein bisschen in Bodenständigkeit zu üben. Aber ja, wenn du als 17-Jähriger der aktuell beste Spieler der Welt bist, ich kann dir auch nicht sagen, was das mit meinem Ego gemacht hat.
Er soll ruhig ein bisschen fliegen, das ist ja auch okay. Wo sie, und mein, da stehe ich auch dazu, ich meine, wenn du 4 Tore gegen Inter oder generell 7 Tore gegen Inter in 2 Spielen kassierst, dann kann deine Defensive nicht so dolle sein. Ja. Aber auch da gehe ich eben mit, ne? Du hast die Namen gerade mal durchgepriesen. Kubasi 18, weißt du? Ja. Also die haben alle auch schon noch eine gute Zukunft vor sich. Ich glaube, dass wir mit diesem Barcelona, und ich hoffe, sie werden es irgendwie zusammenhalten können, Und dann haben wir damit viel Spaß.
Definitiv. Kubasi natürlich nicht zu verwechseln mit Chinedu Obasi von Schalke. Aber ich glaube.
Chinedu Obasi, wer den wirklich noch kennt, darf sich Bundesliga-Experte nennen. Wow. Ja,
das stimmt. Und auch crazy, dass man über Schalke, Bundesliga und Barcelona in einem Satz redet. Aber naja, in einem der letzten Tage von Schalke 04 muss man das auch mal machen können. Komm, lass das als Überleitung nutzen, um auch mal ein bisschen über die zweite Liga zu reden. Ist jetzt, okay, komm, dann baue ich einmal kurz einen Joke ein. Zweite Liga oder wie andere Menschen sagen würden, Europa-League-Finale, weil da sieht es gerade nach Man United gegen Tottenham aus. 15. gegen 16. in der Premier League.
Die haben ja in der Premier League einfach losgelassen. Ja. Das ist quasi das VfB-Gehen. VfB hat in der Liga auch losgelassen. Ja. Und es geht einfach nur noch darum, irgendwie über den, also beim VfB den Pokal, bei United und bei Tottenham über das Europa-League-Finale dann die Saison zu retten.
Ja, naja, das stimmt schon, aber naja, trotzdem gerne mal einmal kurzer Exkurs in Liga 2, weil jetzt am Wochenende natürlich schon wieder sehr viel Verrücktes passieren kann, wie eigentlich jedes Wochenende. HSV und Köln sind durch, sind wir ehrlich.
Also, na.
Ja, bei Köln, jetzt wo sie nochmal den Trainer entlassen haben.
Also der FC mit dem 71-jährigen Friedhelm Funkel hat mir auf jeden Fall schon mal wieder ein Schmunzeln. Wann war's? Oh, das war irgendwann.
Ja, letzte Woche. Irgendwann jetzt im Laufe der Woche, als Friedhelm Funkel. Ja. Also sie haben ja jetzt am Wochenende, Montag, wurden Struber und Keller, glaube ich, rausgelassen. Dann müsste dann wahrscheinlich
Dienstagmorgen gewesen sein, als ich mal auf mein Handy geguckt habe und ich dachte wirklich, also Friedhelm Funkel, das Ding ist ja bei Peter Neururer, das ist das Meme. Ja. Friedhelm Funkel, bei ihm ist halt kein Meme, ne? Der hat Kaiserslautern letzte Saison schon gerettet, mit denen fast den Pokal gewonnen gegen Leverkusen. Und dass der sich jetzt wirklich nochmal diesen FC antut, man muss ihm natürlich zugutehalten, ist in der Pole Position, also Ausgangslage ist natürlich immer noch sehr, sehr gut für den FC. Und trotzdem, also während ich dem HSV, und da klopfe ich mir auf die Schulter, habe ich schon sehr früh zum Aufstieg gratuliert, das wird morgen klappen, die werden morgen gegen Ulm aufsteigen. Der FC ist für mich noch nicht durch, sage ich dir, wie es ist.
Ja, also natürlich ist da jetzt gerade halt so ein bisschen das Problem dann an der Stelle, dass der Rest einfach nicht gut genug ist. Also klar, du kannst dir auf die Schulter klopfen. Du hast gesagt, der HSV geht hoch und ich habe da immer noch die Vorsicht walten lassen, weil ich aber auch nicht ahnen konnte, wie
schlecht diese zweite Liga ist.
Bleibt. Ja. Also ich glaube, das habe ich das letzte Mal ja schon skandiert, die schlechteste zweite Liga aller Zeiten. Und da bleibe ich dabei. Also fußballerisch die beste. Sorry.
Da kommt Spank direkt hoch.
Da kommt mir der Kotzreiz. Ey. Fußballerisch die beste Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte ist fucking Elversberg. Ja. Und das kannst du keinem erzählen. So, die stehen gerade auf Platz 3 und es ist verdient. Es ist verdient. Die stehen da mit 52 Punkten und 3 Punkte dahinter auf Rang 8, Hannover 96. Dass wir immer noch eine Chance haben mit dieser Rotzsaison, die wir spielen, ist an Frechheit nicht zu überbieten. So, und da muss sich wirklich die ganze zweite Liga einfach mal in Grund und Boden schämen. Aber ja, um mal einmal kurz beim FC zu bleiben. Extrem spannende Personalfrage, die da gestellt wurde. Grundsätzlich auf Rang 2 deinen Trainer zu entlassen, finde ich Wahnsinn.
Spieltage vor Schluss für den 71-jährigen Friedhelm Funkel.
Ja.
Das ist, also es geht nicht in meinen Kopf rein. Und nochmal, wir sind beide Fan von Vereinen, die ganz wilde Trainerentscheidungen schon getroffen haben. Aber ja. 2 Spieltage vor Schluss und du bist mittendrin, mein Gott, muss ein Spiel von den restlichen 2 gewinnen, dann steigst du auf, dann hast du dein Ziel erreicht. Da zu sagen, und ich weiß, mein Gott, ich bin nicht so tief drin beim FC, das werden wahrscheinlich ein oder andere von unseren Zuhörern tiefer drin sein, aber also wie sehr muss denn ein Baum brennen, dass du sagst, okay, du gibst, ey, und Friedhelm Funkel, der hat wirklich schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass er sowas kann, dass er diesen Feuerwehrmann sowohl oben als auch unten kann. Aber Bro, mit 71.
Ja, und vor allem in so einem Aufstiegsrennen, da geht es ja auch viel um Emotionalität und Energie, ne? Und ich möchte es ihm jetzt nicht vorwerfen, weil Friedhelm Funkel ist ein herausragender Gentleman und eine sehr feine Gestalt des deutschen Fußballs. Aber ich sag halt auch, am letzten Spieltag spielt er auch gegen seine Lautra, ne? Und da
vor allem, das ist ja dann halt auch tatsächlich ein Duell, weil Lautern eben auch noch drin ist, ne?
Ja, also Lautern hat jetzt am Wochenende Darmstadt vor der Brust und der FC hat Nürnberg vor der Brust.
In Nürnberg, sag ich dir ehrlich, das ekliges Auswärtsspiel. Es gibt für mich ein Szenario, wie Nürnberg das verliert, wie Köln das verliert. Ja. Und dann rechne ich mal durch. Elversberg gewinnt gegen Braunschweig zu Hause. Paderborn holt irgendwie Big Points gegen Magdeburg. Plötzlich ist der FC Vierter.
Ja, weil also Köln hat das schlechteste Torverhältnis auch. Ja. Und das ist ja zumindest auch mal eine Erklärung, warum sie es gemacht haben. Warum sie
die haben letzte Woche gegen das Abstiegs-, also nicht das Abstiegsbedrohte, sondern die sind jetzt faktisch auch abgestiegen, gegen Regensburg zu Hause 1-1 gespielt.
Ja, natürlich. Und fußballerisch war das die letzten Wochen katastrophal. Aber also dann jetzt 2 Spieltage vor Schluss die Reißleine zu ziehen, finde ich halt einen extrem seltsamen Zeitpunkt. Mal gucken. Am Ende werden sie aufsteigen und dann werden alle sagen, yo, ey, hat sich gelohnt. Danke, Friedhelm, dass du uns hochgebracht hast. Es ist trotzdem halt einfach äußerst fragwürdig, vor allem halt, weil sich diese Szenerie ergibt mit Funke als ehemaliger Lauterer, der letztes Jahr Lautern gerettet hat, jetzt dann Köln gegen Lautern halt retten soll in Liga 1. Auf der anderen Seite genau dasselbe Szenario haben wir ja in Hannover. Hannover wirft Stefan Leitl raus, Leitl heuert bei Hertha an, letzter Spieltag Hertha gegen Hannover. So, und es würde mich, Loki, für beide Teams freuen, wenn sich genau das rächt. Wenn der alte Trainer, ja okay, bei Köln ist es ein bisschen andersrum, beziehungsweise bei Lautern ist es andersrum. Und Lautern hat ja auch schon wieder eine extremst fragwürdige Trainerentscheidung getroffen, indem sie Anfang
herausgeworfen haben. Das ist generell diese zweite Liga, was da alles hin und her getauscht wird auf dem Trainerstuhl, ist vogelwild.
Ich glaube seit 22. April, seitdem haben wir nicht mehr aufgenommen, 7 Trainerentlassungen. Und das ist crazy. das ist wirklich einfach
gottlos. Vor allem heute kam erst noch einer dazu, ne? Regensburg hat jetzt auch schon wieder einen Trainer rausgeschmissen.
Ja, das ist die 7. So, also gerade bei Regensburg, warum verbrennst du jetzt schon wieder einen 9? So, du bist letzte Woche abgestiegen.
Die werden jetzt irgendeinen Jugendtrainer da für die letzten beiden Spiele auf die Bank setzen und dann neu aufstellen. Aber komm, lass dann einmal, komm, wir tippen durch. Also wir sind uns beide einig, der HSV wird es morgen gegen Ulm machen.
Ja,
HSV wer ist auf 2 und wer ist auf 3?
Köln geht als Tabellenzweiter hoch und ich sage, Düsseldorf geht in die Relegation.
Ich sage tatsächlich, Elversberg geht als 2 hoch. Die haben ein leichtes Restprogramm, auch wenn ich es nicht geil finde
für die Bundesliga.
Also ich sage, Elversberg wird gegen Braunschweig gewinnen und dann auf Schalke auch gewinnen. Die werden hochgehen und dann sage ich, wird Köln Relegation spielen.
Ey, und dann sage ich dir ehrlich, hat Schalke wirklich ein enormes Problem, ne? Weil Schalke spielt dann gegen Elversberg am letzten und jetzt das Wochenende gegen Düsseldorf. Düsseldorf wird natürlich angezündet sein. Ja, da oben ist es nicht eine Garantie, wenn du da stehst, dass
Schalke
du deine Spiele gewinnst.
Schalke steigt nicht ab. Nein,
ich glaube auch nicht. Und trotzdem muss man das Thema aufmachen, dass es halt gerade 6 Punkte sind. Das schlechtere Torverhältnis als Münster und 2 schwere Spiele vor der Brust. Münster hat einen Lauf, Münster hat auch nochmal den Trainer gewechselt und mit dem neuen Trainer 5-0 gewonnen. Also es ist schon nicht ungefährlich für Schalke 04. Da stand letztens einer auch am Mikro bei Sky und meinte so, ich predige das schon seit Wochen. Ich glaube, Ron Schallenberg war es, der dann gesagt hat, wir sind hier noch lange nicht durch. Wenn 38 Punkte nicht für den Klassenerhalt reichen, dann ist es auch verrückt. Da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber ja, es ist schon gefährlich. Ich glaube, Schalke geht auf 15 ins Ziel. Braunschweig in die Relegation und Ulm geht runter.
Ja, also Schalke steigt nicht ab und Elversberg steigt auf. Mark my words, das wird so passieren. Das finde ich für die Bundesliga nie so dolle und das ist nichts gegen Elversberg, sondern das ist eher dann ein Zeichen an die restliche zweite Liga, dass da wohl nicht so gut gearbeitet werden konnte. Aber ja, gut, ich freue mich auf jeden Fall als in diesem, und das ist ja das Lustige, ich glaube, das haben mich wirklich auch mal, also quotet mich, ich habe das vor 2 Jahren, glaube ich, wirklich mal gesagt, irgendwie so, als du mich so gefragt hast, was muss denn passieren für eine gute VfB-Saison, das war noch bevor wir Vizemeister geworden sind, ja, habe ich so gesagt, gib mir eine Saison, gesichertes Tabellenmittelfeld und ich kann mir die letzten 3-4 Bundesligaspieltage angucken, ohne mir irgendwie Gedanken um Abstieg machen zu müssen. Das ist jetzt der Fall, das ist natürlich viel zu wenig, darauf will ich jetzt auch gar nicht raus und trotzdem freue ich mich auf dieses Bundesliga-Finish, sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2. das einfach als Außenstehender mir angucken zu können und dann bin ich natürlich für das maximale Spektakel. Ich möchte die Welt absolut brennen sehen.
Ja, und ich möchte sie vor allem am 34. Spieltag brennen sehen. Also,
ja, bitte.
Ich heul dem schon seit 5 Jahren hinterher, seitdem sie den 33. Spieltag ja, nicht mehr auch, zum gemeinsamen
also wirklich Spieltag machen. Und ich hoffe auch immer noch, dass es irgendwann zurückkommt, weil man hat ja jedes Jahr immer diese Petition und meine Fresse. Also, und ich verstehe auch nicht, warum. Natürlich Fernsehgelder hin und her, schön, gut, aber ihr verdient so viel Geld. Gebt uns doch diesen 33. Spieltag wieder mit einer 9er-Konferenz.
Ja, und vor allem, weil am 33. Spieltag naturgemäß auch einfach viele Entscheidungen fallen.
Safe. So,
dieses Jahr zumindest mal in der Bundesliga hast du eine große Chance, dass der Kampf um Europa noch extrem spannend und heiß ist am letzten Spieltag, weil du auch direktes Duell zwischen Frankfurt und Freiburg hast. Ich guck mal gerade auf das Programm von den restlichen.
Der Abschiedskampf kann auch entschieden werden, meine ich so.
Ja, das stimmt. Der kann jetzt am 33. schon entschieden werden. Ich bin gerade schon einen weiter am 34. Spieltag. Also da hast du halt Freiburg gegen Frankfurt. Leipzig ein schweres Spiel vor der Brust gegen Stuttgart, Dortmund kriegt Kiel, ey, und Kiel aktuell unfassbar unangenehm zu spielen. Also ich glaube, da ist am letzten Spieltag echt noch einiges drin, aber trotzdem, so dieser 33. Spieltag, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn einfach wieder zurück und deswegen hier nochmal ganz klar stark gemacht dafür, dass der dann irgendwann wieder zurückkommt. Aber ja, komm, wenn wir schon mal den Predictions sind, wer schafft es in die Champions League? Packt es tatsächlich der BVB?
Ja, für mich steht, also gut, nicht nur für mich, sondern steht und fällt mit Freiburg. Ich glaube schon, dass Dortmund durchgehen wird. Und dann ist halt die Frage, lässt Freiburg nochmal Punkte liegen? Da habe ich das Programm jetzt nicht im Kopf. Die spielen natürlich Freiburg gegen Frankfurt und dann Kiel.
Oh, Kiel.
Ja. Ich sag, Freiburg lässt nochmal Punkte liegen und Dortmund wird noch in die Champions League kommen.
Das Ding ist halt, Dortmund hat auch kein einfaches Programm, ne? Die haben Leverkusen am Sonntag und dann haben sie halt auch Kiel. Also ich finde, das sind keine gesetzten 6 Punkte.
Nee, 100% nicht.
Trotzdem ist es dem BVB aktuell in der Form zuzutrauen. Und ich werde mich nicht für die Kritik entschuldigen, die ich am BVB geübt habe, weil sie zu der Zeit auch absolut berechtigt war. Und trotzdem bin ich der Erste, der sagt, ey, Glückwunsch, ihr habt es geschafft, euch da rauszuholen. Und das mit überragenden Leistungen. Also Niko Kovac hat die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und das, obwohl der Wörns und der Kovac, das sind jetzt diejenigen, die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Die sind doch nächstes Jahr alle gar nicht mehr da. Das ist doch alles bla 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 hier. Ja, aber er hat es dann tatsächlich geschafft. Er ist der richtige Mann für den BVB. Und natürlich wäre es für Deutschland das Beste, wenn Borussia Dortmund Champions League spielt. Wenn wir die Viererkonstellation kriegen, Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Dortmund. Ich sage sogar international noch besser, wenn Leipzig mit dabei ist als Frankfurt. Nee, auch wenn sie das dieses Jahr auch nicht bewiesen haben. Also, es war eine katastrophale Champions League-Saison von Leipzig, die ja auch noch nicht durch sind. Ne? Also es ist auch noch sehr gut möglich, dass Leipzig am Ende nicht in internationalen Gefilden landet, weil sie jetzt halt auch das direkte Duell gegen Bremen vor der Brust haben. Und wenn Bremen da irgendwas zieht, dann wird es echt düster für Leipzig.
Aber letzter Spieltag gegen Stuttgart, VfB hat wirklich schon losgelassen mit dieser Liga. Das sind quasi 3 eingeplante Punkte. Ich bin ja schon ganz froh, dass wir dieses Mainzer-Ding in der Champions League nicht brauchen. Ja. Weil nochmal, ihr habt eine gute Saison gespielt. Mainz in der Champions League wäre also fatal für so 5-Jahres-Wertungen und Co. Deswegen, ich bin...
Oh, und was sagst du da zu Freiburg? Champions League-reif, ja oder nein?
Nö, wahrscheinlich nicht. Aber, also Gott, war Stuttgart in dieser Saison Champions League-reif? Das ist die andere Frage.
Sie hatten am 8. Spieltag ein direktes Duell gegen Paris Saint-Germain.
Wir wurden von irgendwelchen dahergelaufenen Fußballfuzzis dumm angemacht, warum wir denn gegen Paris rausgeflogen seien. Spoiler Alert, die sind jetzt im Finale.
Ja, und das hätte der VfB sein können. Das hätte der VfB sein können.
Wir spielen ein anderes Finale, das ist mir genauso wichtig.
Ja, zu Recht auch. Aber wer hat's dir gecallt, dass der VfB nicht über Platz 8 ins Ziel gehen wird?
Kannst du haben.
Ey, danke, nehme ich, weil du hast mich dafür heftig ausgelacht.
Würde ich, glaube ich, auch nochmal so machen. Und ey, ligatechnisch ist die Saison für den VfB auch, ist nicht gut, obwohl sie spielerisch nicht arg viel schlechter war, sondern einfach, finde ich, also ergebnistechnisch schlecht, vorm Tor schlecht, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich werde die Saison vom VfB nach dem Pokalfinale quasi bewerten und dann fällt die Bewertung entweder extrem positiv oder extrem negativ aus. Dazwischen gibt es für mich auch nichts in dieser Saisonbewertung. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass es extrem positiv wird, weil ansonsten fällt da bei mir auch wirklich viel zusammen.
Ja, glaube ich. Aber ich meine, ihr macht jetzt erstmal Pokalfinale, dann fahrt ihr nächstes Jahr nach Europa und habt da eine sehr gute internationale Zeit wieder. Hat der VfB sich auch verdient, aber ich fände es halt auch schon extrem witzig, wenn Bielefeld...
Ich weiß, ich fände es auch wirklich extrem witzig, aber nein. Ja,
ja, ja, verstehe ich. Komm, wir machen Fußball zu, weil es ist auch noch genug anderes passiert. Wir haben einen alten neuen deutschen Meister.
Achso, einen alten neuen deutschen Meister. Ja, mal wieder. Mal wieder Berlin, ja. Und ich... Ja, es ist fast ein bisschen schade, dass ich meine Prediction bewahrheitet hat, weil ich ja schon relativ früh auf die Euphoriebremse getreten bin und gemeint habe, ja, schön und das ist geil für die Liga, geil für Lüneburg, geil für den Standort, dass es geklappt hat mit der ersten Finalteilnahme. Aber Berlin war im Halbfinale schon in seiner ganz, ganz eigenen Welt und das haben sie im Finale durchgezogen. Deswegen war es eine schnelle, war es eine deutliche Finalserie, deutlicher als auch in den letzten Jahren. Das gehört soweit halt schon dazu, auch wenn der VfB in den letzten Jahren in der Liga immer so ein bisschen naja war. Finalserie hat immer Spaß gemacht. Finalserie war wirklich auch bis auf 2023 immer spannend. Zweimal über fünf Spiele gegangen. Und da waren wir dieses Jahr einfach, ehrlich gesagt, sehr weit entfernt.
Ja, na, das ist schon schade, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach ein Zeichen von Klasse, dass sie dann in den entscheidenden Momenten auch immer noch mal wieder einen aufspielen können. Auf der anderen Seite hat es Rising Stars gegeben? Hat es Überraschungen gegeben, wo du sagst, okay, gut, auf die können wir jetzt in den kommenden Jahren mal achten?
Das ist ja fast ein bisschen schade, dass dieses Lüneburg, was dieses Jahr so viel Spaß gemacht hat, im nächsten Jahr personell ganz anders aussehen wird. Mhm. Wo ich auch sage, und mein Gott, ich stecke da nicht drin. Für mich ist es gerade bei ein, zwei Leuten dann auch zu früh der Schritt ins Ausland. Dann gerade auch, wenn ich so höre, okay, es geht dann nach Frankreich zu Teams, die wirklich gar nicht international spielen, wo ich mich dann so frage, okay, ihr werdet da wahrscheinlich einen Taler mehr verdienen, aber ich meine, mit Lüneburg hättest du im nächsten Jahr wieder Champions League gespielt, wärst du auf deutscher Ebene wieder mit Berlin und Friedrichshafen wahrscheinlich ein absolutes Top-Team und hättest wahrscheinlich irgendwie schon auch wieder einen Shot auf die Meisterschaft und da jetzt nach Frankreich zu gehen, um da, wie gesagt, nochmal wahrscheinlich gutes Geld zu verdienen, aber ganz ehrlich, ihr seid so gut, ihr werdet in eurer Karriere wahrscheinlich noch gutes Geld verdienen. Deswegen finde ich den Schritt bei vielen leider ein bisschen schade, natürlich aber auch immer aus einer deutschen Brille raus, wo ich dann sage, ey, natürlich fände ich es geil, wenn diese Bundesliga, mit der ich mich dann quasi wieder im Herbst und Winter und Frühling tagtäglich beschäftige, wenn die einfach spielerisch vom Niveau her extrem gut aufgeladen ist. Das finde ich ein bisschen schade, dass das bei Lüneburg in dieser Saison dann jetzt nach eben einer Finalserie schon sehr einem Ausverkauf ähnelt.
Ja, ich muss halt sagen, im Volleyball und anderen Nischen- und Schwellensportarten habe ich dann noch mehr Verständnis für als im Fußball.
Bring deine Schäfchen ins Trockene, 100%.
Ja, und vor allem da unterhalten wir uns nicht darüber, ob du 20 Millionen oder 200 Millionen verdienst, sondern da unterhalten wir uns darüber, ob du 25.000 im Jahr verdienst, was sehr viele von euch Hörern da draußen easy überbieten. So, und das Natürlich. Ist deren Hauptberuf. Und damit verdienen sie halt nicht genug, um sich ein Leben davon zu finanzieren. Und wenn du dann ins Ausland wechselst, dann hast du da halt die Möglichkeiten, tatsächlich mit finanziellen Mitteln dein Leben vom Volleyball aufzubauen und wenn du da dann gut bist, sogar finanziell in Gefilde aufzusteigen, wo du sagst, okay, davon kann man gut leben, davon kann man sich was beiseite legen und auch für spätere Generationen schon mal was anlegen. So, ist dann halt aus sportlicher Perspektive natürlich super schade, aber das ist halt einfach das Konstrukt, was wir hier in Deutschland aktuell noch haben und wo wir dann auch schon versuchen, dass das sich langfristig dann mal auch ein bisschen ändert und bessert.
Das ist ja auch genau die richtige Herangehensweise und auch die einzig richtige Herangehensweise. Und nochmal, ich möchte denjenigen, ich glaube eh nicht, dass ihr das hören, selbst wenn sie es irgendwie zugetragen bekommen, das ist kein direkter Vorwurf an die. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Gerade wie du es gesagt hast, im Volleyball redest du nicht von 20 oder 200, sondern du redest von Geld und du redest von wirklich gutem Geld. Ja. Und ich finde es halt aber schade und es macht mich dann auch irgendwie sauer, dass du eben nur nach Frankreich gehst zum Achtplatzierten, der wirklich nichts mit internationalen Rängen zu tun hat, die auch spielerisch sehr sicher schlechter sind als Lüneburg. Wenn du die im direkten Duell gegeneinander spielst oder gegeneinander spielen lässt, dann gewinnt die SVG 8 aus 10 Spielen. Ich finde es halt schade, dass du eben in dieser französischen Liga anscheinend so viel mehr Geld verdienen kannst, weil es ist nicht das erste Mal, dass Spieler nach Frankreich gehen und halt also Niveauabstriche machen. Ja. Nochmal die deutsche Liga an der Spitze. Berlin, ey, ist auch auf europäischem Niveau top. Und Lüneburg, wie gesagt, hat ja auch in der Champions League für Furore gesorgt. Deswegen finde ich es einfach schade, dass so viele Spieler irgendwie auch zu diesem Schritt gezwungen worden sind, weil sie ja schon gesagt haben, ey, wir möchten damit irgendwie Geld verdienen. Und hoffe einfach, dass wir da in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht so einen kleinen Paradigmenwechsel anstoßen können, damit man auch in Deutschland sehr, sehr gutes Geld im Volleyballspiel verdienen
kann. Den hast du aus dem Studium, oder?
Den habe ich wirklich aus dem Studium. Paradigmenwechsel. Der ist auch sicher 6-mal in meiner Bachelorarbeit vorgekommen.
Bis jetzt. Aber ja, das ist natürlich so. Na gut, dann streben wir hier auch mal einen kleinen Paradigmenwechsel an, bleiben aber mit einem Ball in der Hand und spielen den aber in der Nacht, zumindest zu deutscher Zeit. Die Warriors sind ja sowas von real. Wir holen einen Ring, Martin, wir holen einen Ring.
Ja, wir hätten einen wahrscheinlich geholt, wenn, also bei dir ist noch nicht angekommen, in sich Steph Curry nicht verletzt hätte.
Aber Season-Ending, oder?
Ja, das ist immer bei so Playoffs, kann das ja relativ schnell Season-Ending sein. Wenn du in den Playoffs eine Woche raus bist, das ist jetzt in der Timberwolves-Serie, sind das auf jeden Fall schon mal 3 Spiele.
Ja.
Ach, ich hab wirklich Bauchschmerzen. Ich habe wirklich Bauchschmerzen, gerade auch, mein, ich finde, wir sind wirklich gut. Und das sage ich dir jetzt und das sage ich jedem. Und mir hängen auch schon 1, 2, gerade frag mal Yannick.
Ja.
Dem hänge ich schon damit im Ohr, weil ich dieses Jahr wirklich an was Großes glaube. Und mir diese Playoffs extrem viel Spaß machen. Und das habe ich ja schon immer im Vorhinein schon gepredigt und angekündigt. Und jetzt ist es aber fast noch geiler. Und ich rede nicht nur von den Warriors, sondern ich rede von allen Serien. Es macht so viel Spaß. Ich gucke auch, um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt mit der GEBT wird. Ich habe in den letzten Wochen, jetzt sagt ihr wieder, der schreibt Bachelorarbeit und erzählt, dass er keine Zeit hat. Ich habe viel Basketball auch live geguckt.
Ja.
Gerade dann auch in der Nacht oder relativ dann auch früh aufgestanden, weil es dann aber schon auch vom Zeitplan her reingepasst hat.
Also, und da hätte ich euch Hater draußen gerne mal gesehen, dass ihr hier um 6 oder Basketball guckt und trotzdem noch Bachelorarbeit schreibt, ne?
So nämlich. Und deswegen, ich bin quasi für die Uni, muss ich 3-mal die Woche eh früh aufstehen. Da stelle ich mir dann einen Wecker eine Stunde vorher und gucke mir dann halt immer noch das letzte Viertel live an. Und ich liebe es gerade schon. Also ich bin gerade voll drin in der NBA. Es macht natürlich extrem viel Spaß, Warriors-Fan zu sein. Die Rockets in 7 Spielen gewonnen. Geile Playoff-Serie. Aber jetzt hat sich Steph Curry leider im ersten Spiel verletzt. Hat sich seinen Oberschenkel gezerrt. Und das könnte mit meinen, also ich möchte, deswegen, ich manifestiere es auch, ich glaube nicht, dass es Season-Ending ist, ich glaube, es gibt trotzdem Möglichkeiten, diese Serie irgendwie zu überleben und wir reden wirklich von Überleben und dann geht's nochmal weiter, aber wäre das natürlich extrem bitter, wenn am Ende so eine Verletzung dir den gar ausmacht.
Das stimmt, die gute Nachricht ist ja, dass er sich schon früh verletzt hat, also ich war ja, glaube ich, 2. Viertel, als er rausgegangen ist, aber dann die Draymond Greens und Jimmy Butlers dieser Welt halt trotzdem noch einen aufgespielt haben. Und du musst es ja nur ein bisschen strecken.
So, du musst es ein Spiel. Ja. Sie müssen ein Spiel ohne ihn gewinnen, dann kommt er auf jeden Fall noch in der Serie zurück. Und trotzdem, boah, das ist wie, du nimmst das Herz einer Mannschaft daraus.
Ja.
Du nimmst einen Leo Messi aus dem 2013er Barcelona raus. Du nimmst einen Cristiano Ronaldo aus diesem Real raus. Also darüber reden wir gerade.
Ja, klar, absolut. Mal gucken, vielleicht haben sie das Herz zwar rausgenommen, aber stecken die Warriors gerade an eine Maschine dran.
Einen Herzschrittmacher einmal.
Ja, genau, also die sind halt gerade einfach noch am Leben halten und dann finden sie doch das Schweineherz und können das implantieren.
Ja, wir bräuchten ja mal ein Schweineherz. Hast du die Lakers mitbekommen?
Leider, dass es nicht gereicht hat. Also
sang und klanglos.
Ich habe mich ja zum Hottake hinreißen lassen, dass ich geglaubt habe, dass es eine Championship-Winning-Season ist. Ja. 4-1 verkackt, ne?
Und ich fühle mich irgendwie ein bisschen bestätigt. Und das nimmt nichts davon weg, dass ich diesen Trade im Nachhinein, AD für Luca, du musst den machen aus Lakers Sicht. Und die werden auf den Long Run, wird er gut gewesen sein. Und trotzdem, und das habe ich in diesem Podcast auch schon häufiger gesagt, ich bin persönlich kein Luka Doncic-Fan. Gerade in diesen Playoffs, weil ich ihn für eine defensive Drehtür halte. Und das hat sich mal wieder bezahlt gemacht. Und in dieser Serie gegen die Timberwolves ist es eben dann wirklich nochmal extrem gewesen. Er gibt dir zwar in wichtigen Spielen 34, 35 Punkte, wo ich dir sage, ey, offensiv, wow, aber gerade in diesem letzten 5. entscheidenden Spiel, das ist die Statistik, die in Amerika natürlich herumgegangen ist, aber ich finde sie aussagekräftig, er lässt 41 Punkte direkt zu. Also du machst gegen ihn als gegnerisches Team 41 Punkte, wenn du im 1 gegen 1 ihn attackierst und er macht dir dann zwar 35, aber das sind trotzdem 6 zu wenig.
Ja.
Man, gerade in den Playoffs, wo defensiv nochmal so viel wichtiger ist als in der Regular Season, bricht dir das Genick. Und ich sage jetzt nicht, dass ich bin mir sicher, Luka Doncic wird irgendwann eine Championship holen. Er war, wie gesagt, letztes Jahr auch schon extrem nah dran, ne? Finals gespielt. Aber das ist eben sein großes Manko, was den Lakers, und ich sage nicht, dass er alleine schuld ist, die hatten ganz andere Probleme, hatten keinen Center. Aber es ist ein Teil, warum sie eben in dieser Serie gegen die Timberwolves keine Chance hatten.
Würde ich dir gerne eine relevante Diskussion zu bieten.
Das ist mir schon klar, dass ich die jetzt nicht kriege. Das ist ja das Gute, ich kann hier einfach mal den Take reinwerfen.
Und du kriegst im Zweifel recht.
Ja,
es ist definitiv zu wenig. Und wenn du jetzt hier klar, er steht zwar nur bei -6 und die Lakers haben das 5. Spiel mit -7 verloren, aber wenn du aus den -6 eine +2 machst, dann hast du plötzlich gewonnen. Wenn du mehr wirfst, als dass du kassierst. So, und dann fragst du dich am Ende immer, woran hat er gelegen, ne?
Woran hat er gelegen? Ich fand LeBron geil, das noch in der Serie. Ich fand LeBron wirklich gut.
Ja.
Also für 40 dachte ich mir so wirklich manchmal, der ist schon. also jetzt gar nicht irgendwie die Goat-Debatte aufmachst, aber LeBron mit 40, der hat schon noch echt Impact, gerade am defensiven als auch am offensiven Ende, wenn er da, ich glaube, es war in Spiel 2 oder in Spiel 3, wo er dann mal kurz übernommen hat und dann so innerhalb von einer Minute 9 Punkte scored, wo du dir dann so denkst, boah, der ist echt noch gut, auf eine Art und Weise, wo du dir so denkst, ja, also dass der natürlich zum Korb ziehen kann und mit der Athletik, das kennst du, aber dass er dann plötzlich auch noch aus der Distanz gut wirft. Deswegen hat es mich, ich glaube, wir bekommen es ja leider, da haben sich ja viele drauf gefreut. Ja, Lakers gegen Warriors, Curry gegen LeBron, vielleicht ein letztes Mal in den Playoffs. Und so wie die beide gespielt haben, weil Curry gegen die Rockets war auch auf seinem ganz eigenen Stern. Ich hätte das Duell echt gerne noch über 7 Spiele gesehen.
Ja, vielleicht wäre ich da dann auch mal tatsächlich wach geblieben, weil das dann ja auch einfach ein
nächste Event Saison mit Strahlkraft ist. LeBron wird auch noch mit 41 spielen und Steph macht auch noch ein Jahr.
Hat er ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, ne? Also gut, natürlich wurde dann die Frage gestellt, okay, LeBron, sehen wir dich nochmal wieder auf dem Court. Er konnte jetzt noch keine Auskunft geben.
Der wird nochmal spielen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass du dich so verabschiedest. So vor allem LeBron, wenn er geht, dann kündigt er das an. So, das ist dann, glaube ich, halt echt.
Der macht dann große, vielleicht ja, kündigt natürlich. Er an und sagt, okay, das ist jetzt meine letzte.
Ja, ja, eben.
Und dann macht er so große Farewell-Tour, jede City nochmal abarbeiten. Aber dafür sind die Lakers auch noch zu gut. Ich glaube, er würde sich schon auch anders entscheiden, wenn er da mit einem schlechteren Team am Ende rumkrampt. Aber die haben ja schon noch ein gutes Team. Und mit Luca, wenn sich das alles noch ein bisschen besser einspielt. Mein Gott, ich bin auch ehrlich, die sind einen guten Center auch wieder davon entfernt, richtig gutes Team zu sein. Deswegen, ich glaube schon, dass der also nächstes Jahr Minimum noch macht so. Und der ist ja auch noch gut genug. Davon reden wir auch schon noch, ne? Also, wenn der jetzt selber irgendwie nur noch anfangen würde, vielleicht nur noch 10 Punkte pro Spiel aufzulegen. Und dann ist er eben nicht mehr dieser Starspieler. Aber solange er das noch ist, der wird nicht aufhören.
Ja, glaube ich auch nicht. Also, ein Jahr LeBron haben wir auf jeden Fall noch drin. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es, wenn dann angekündigt wird, oder halt, was wir natürlich niemandem wünschen, verletzungsbedingt. So, ja, wenn er dann tatsächlich nicht mehr kann, dass es so ein Ding ist. Aber wo du gerade hier Goat-Thematik angesprochen hast, ich hatte gestern einen Post auf meiner Insta for you, der natürlich nur provozieren sollte. Aber da ging es darum, es gibt nur einen in der Sportart, wo es nicht klar ist, wer der GOAT ist. Und dann haben die natürlich so gesagt, hier Basketball, LeBron ist GOAT, Tennis, Djokovic ist GOAT oder was auch immer so in die Richtung, damit die Leute sich drunter aufregen. Hat funktioniert, wurde mir in die For You reingespielt, also hat es offensichtlich funktioniert. Ich habe es dann umgedreht. Ich finde, es gibt nur 2 Sportarten, in denen spot on klar ist, wer der GOAT ist. Gib mir die Sportarten.
Ja, NFL, also Football.
Ja.
Es ist spot
Aaron Rodgers. ja, stimmt.
Es ist spot on natürlich Tom Brady. Vielleicht irgendwann Pat Mahomes, aber da sind wir noch weit davon entfernt.
Aber bewegen wir uns hin, ja.
Und noch eine zweite Sportart, wo es ganz klar ist, wer der GOAT ist.
Ja, ist jetzt auch nicht die präsenteste Sportart. Vor 3 Wochen war sie sehr präsent.
Golfen.
Ja.
Tiger.
Ja, ich finde halt auch, du kannst dich echt im Football und im Golfen fragst du, wer ist der GOAT und 96% der Leute werden dir Tom Brady und Tiger Woods sagen. Und das finde ich schon beeindruckend.
Also im Schwimmen wird dir jeder Michael Phelps sagen, aber Schwimmen ist jetzt nicht die Riesensportart.
Schwimmen ist genau alle 4 Jahre relevant, sind wir ehrlich.
Ja, mein Gott. Ich überlege gerade. Ja gut, die anderen Großen, beim Handball müsstest du es mir jetzt sagen, da bin ich einfach nicht tief genug drin.
Ja, die Zahlen geben da schon Nikola Karabatic her. So, und der hat es ja auch echt über eine ganz, ganz lange Zeit bewiesen. Sehr bald wird Matthias Gitzel in die Verlosung da reinkommen, weil Handball kann ich ja auch gerade mal gutes Thema, einen Kurzabriss geben. 2 deutsche Teams in Köln, 2 deutsche Teams schaffen es ins Champions League Halbfinale.
Shoutout an dein.
Ja, GG's. Wird ein geiles Final Four und ich sage auch ehrlich, die Füchse Berlin haben eine richtig gute Chance, das Ding zu ziehen. Also das wird sehr, sehr geil. Dann kriegen wir eine Neuauflage vom Halbfinale 2023, Barca gegen Magdeburg, was auch eine extrem geile Storyline ist, weil damals Magdeburg Barca rausgehauen, weil Barca 3-7 Meter verworfen hat, so wo sie den auf den Boden gehauen haben und der dann übers Tor gegangen ist, 2-mal in Serie, das war crazy. Ja, und deswegen, also ich freue mich schon sehr auf Köln, das wird enorm, aber ja, da kannst du, glaube ich, aktuell schon noch Nikola Karabatic sagen. Mikkel Hansen streitbar, aber eigentlich schon Karabatic größer Hansen. Aber ja, so viel dazu. Schon die beiden Sportarten, die einem in den Sinn kommen, Golf und NFL, wo man dann denkt, ja gut, da ist es dann schon Tom Brady und Tiger Woods. Aber ja, eine Sportart, wo es für viele Deutsche klar Michael Schumacher ist, aber international auch ein sehr streitbares Thema ist die Formel 1, die natürlich wieder ihre Runden dreht. Und Ich habe heute einen Hot Take mitgebracht. Lando Norris wird niemals Weltmeister werden.
Oh, wie der ist doch noch jung, oder?
Er ist noch jung, ja.
Das ist wieder das Ding, so Lando Norris ist in meinem Kopf so 21-jähriges Talent.
Ich glaube, so 23 ist er, 25 ist
ja,
er schon.
Ja, gut, ja, das ist es halt.
Ja, also 25 ist immer noch jung, brauchen wir uns 100%. Nicht drüber unterhalten. Also er hat noch 10 sehr gute Jahre in der Formel 1 vor sich und dann muss man mal schauen, wo es hingeht. Aber gerade weil er eben schon 25 ist, schon echt eine Zeit jetzt auch in der Formel 1 dabei ist, er bringt immer noch nicht das mit, was es braucht, um Weltmeister zu werden. Er ist zu lieb. Er ist zu brav.
Ist einfach der perfekte Schwiegersohn.
Ja,
Lando
natürlich.
Norris ist der perfekte Schwiegersohn.
So, und ich gucke jetzt gerade Drive to Survive und ich bin aus Versehen schon mal in Staffel 7 reingesprungen, weil Netflix das wirklich bodenlos sortiert. Also wirklich negativ Shoutout an Netflix an der Stelle. Aber dann,
negativ Shoutout an der Stelle auch nochmal an dich, dass du jetzt erst in Drive to Survive
mega geil,
gehst.
Mega geil. Ja, ich liebe es komplett. Also es ist wirklich überragend. Ich bin fast mit Staffel 1 durch.
Das ist wirklich. Wir reden hier mit einem der größten Formel 1 Fans Deutschlands, der mich jede Woche in diesem Podcast mit der Formel 1 zumüllt und er hat Drive to Survive nicht gesehen.
Ja, aber das eröffnet mir auch einfach nochmal ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten. Ich lerne so viel über die Formel 1, es ist mega gut. Und da habe ich dann einmal so einen Opener von Lando Norris gesehen und die sollen ja beim Opener ernst bleiben und nicht mal das schafft er, wirklich. Er dann soll er ernst in die Kamera gucken und natürlich holt er dann wieder seinen Hundeblick raus und grinst dann. Und dann verstehe ich natürlich, warum er gerade in der weiblichen Belegschaft sehr, sehr viele Fans hat, so dass die Mädels sich da schon sehr drüber freuen, wenn er dann fährt. Aber sorry, gerade jetzt am Wochenende, wo sie in Miami gefahren sind, der braucht 15 Runden, um Max Verstappen mit alten Reifen zu überholen, während ein Oscar Piastri dann schon wieder 10 Sekunden auf seinen Teamkollegen rausfahren kann. Und sorry, das kannst du dir nicht leisten. Du kannst in der Formel 1 nicht die ganze Zeit nur der nette Teamkollege sein. Er hat jetzt gerade 2 oder 3 Jahre, wo das Fenster offen ist. Und wenn er es jetzt nicht nutzt, wird er es niemals einfahren.
Ja, also niemals einfahren, weiß ich nicht. Dafür ist die Formel 1 zu schnelllebig und dafür, mein Gott, vielleicht kriegt er dann irgendwann nochmal ein schnelles Auto. Aber dieses Jahr ist er auf jeden Fall ein Championship-Fenster.
Er kriegt ein schnelles Auto? Ja. Guck's dir an!
Na, dieses Jahr ist das Championship-Fenster.
Er hat das schnellste Auto im Grid. So, Max Verstappen, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, Verstappen ist der mit Abstand beste Fahrer, sodass er es wirklich schafft, Norris so lange hinter sich zu lassen, dass er gegen Russell sehr, sehr lange kompetitiv fährt. So, zeigt halt einfach, dass er der beste Fahrer ist, weil der Red Bull ist aktuell nicht schnell. Er wird wieder schnell. Vertrau, Bruder. Aber aktuell ist er einfach nicht schnell und trotzdem schafft er es, auf 4 reinzukommen. Trotzdem schafft er es, 5 Runden vor Norris zu bleiben, weil Norris nicht mutig genug ist. So, und also sorry, mit dem Auto musst du an Verstappen vorbeiziehen.
Ja, aber genau, das ist, du musst erstmal der Schnellste in deinem Team sein, um Weltmeister zu werden. Ja. Und das ist er ja aktuell gerade nicht.
Ja, und das ist Wahnsinn. Also letztes Jahr, erinnere dich mal überhaupt dran zurück, McLaren war ja lange
wie naja, aber letztes Jahr hatte Verstappen schon noch auch ein sehr gutes Auto.
Bis zur Sommerpause. Ab Sommerpause sind die ja schon krass eingebrochen bei Red Bull. So, und haben lange keine Rennen mehr gewonnen. Und aber worauf ich gerade hinaus will, guck dir letztes Jahr McLaren an. Da war Lando Norris die klare 1. So, und Oscar Piastri ist halt mitgefahren, konnte mal irgendwie contenten, hat mal eine Pole geholt, hat mal einen Sprint gewonnen. Aber der war ja nicht konkurrenzfähig. Und jetzt fährt der Norris in Grund und Boden.
Ja. Also, ich bekomme natürlich nicht so viel davon mit, aber das ist ja also einfache Mathematik. Wenn du eigentlich als und vor der Saison, wenn du da geguckt hättest, dann hätten ja trotzdem viele gesagt, okay, Lando ist wahrscheinlich dann schon irgendwie die Nummer 1 oder sollte auf jeden Fall den Anspruch haben, Nummer 1 zu sein, gerade jetzt auch mit der Hintergrundgeschichte und er schafft's nicht. Nee, das also und dann ist das für Verstappen, aber glaubst du, wenn du jetzt sagst, Quelle vertrau mir, Bruder, dass der Red Bull nochmal schnell wird?
Ja.
Also der wird nochmal eine Rolle spielen, weil aktuell guckst du ja so ein bisschen die Ergebnisse oder ich guck mir die Highlights dann eben immer auf YouTube an und da ist ja dann schon so, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Formel 1 wieder langweilig ist, weil das ist schön, das ist mal ein anderes Team vorne als Red Bull, aber der McLaren ist ja gerade schon mit Abstand das beste Auto, was da rumfährt.
Ja, also es steht gerade so ein bisschen drüber, dass sobald es in die Emilia-Romagna geht, da kriegt Verstappen und beziehungsweise der Red Bull neue Teile. Und das ist gerade so ein bisschen das, was drüber steht, dass man sagt, okay, sobald Imola durch ist, wird Verstappen wieder schneller. Ja, okay. So, da wird der Red Bull dann auch wieder konkurrenzfähig und ich glaube auch, dann werden diese ganzen Diskussionen abflachen. So, weil gerade natürlich, ey, Verstappen hat ein scheiß Auto. So, er kann damit nicht fahren. Das ist auch ein anhaltender Prozess. Ja. Und natürlich geht es dann irgendwann darum, okay, er ist der mit Abstand beste Fahrer im Feld. Dann wird er sich klar umgucken, wo kann er Weltmeister werden. Aber wenn das Auto jetzt tatsächlich wieder schnell werden sollte, steht natürlich auch noch in den Sternen, dann wird sich ein Verstappen auch wieder wohlfühlen, weil Red Bull legt ja seit 2018 alles auf Verstappen. So, seitdem fokussieren die sich ja komplett auf ihn. Und dann wird er auch dieses Jahr wieder unangefochten Weltmeister werden. Die schlechte Nachricht ist, dann wird das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre. So, und natürlich nochmal Regeländerung 2026, aber ich glaube, es ist gerade sehr viel heißer gekocht, als es dann gegessen wird. Und Max Verstappen wird dieses Jahr mit Abstand Weltmeister.
Oh, also ja. Es wird ja dieses Jahr noch reichen.
Ja, ja, definitiv. Also, ich meine, guck's dir an, wir haben gerade 5-6 Rennen gefahren. Und er ist ja trotzdem knapp Dritter. Also er ist ja trotzdem direkt
hinter. Deswegen, wenn du jetzt sagst, wann ist denn da? Ist hier Imola nächste Rennen?
Ja, gut. 18er Mai.
Dann, lieber Lando, lieber Oscar, genießt eure Zeit, solange ihr noch ein schnelles Auto habt.
Ja, so ist es.
Ansonsten wird's wieder boring.
Ja, also mal gucken, ne? Weil der McLaren wird ja auch nicht langsamer. Mal schauen, ob sie dann halt einfach konkurrenzfähig bleiben, ob es dann spannend wird. Aber ich glaube halt, wenn ein Verstappen ein konkurrenzfähiges Auto zu McLaren bekommt, hat McLaren keine Chance. Also, weil da sind die Fahrer einfach nicht reif genug. Und vor allem Lando Norris, auf den war ich richtig sauer letztes Wochenende. Auf den war ich wirklich richtig sauer. Ich merk's,
bei dir schwingt gerade schon so eine leichte Saurigkeit mit, ja, wenn du über Lando redest.
Sorry, der hatte so eine große Möglichkeit.
Aber er ist so süß.
Ja,
und so lieb.
Okay, nee, stimmt. Dann hast du recht.
Er ist so lieb.
Dann finde ich es richtig gut, dass er hinter Verstappen
ist. Und er ist mit einem Lego-Auto in Miami rumgefahren, habe ich auf TikTok gesehen.
Ja, wie alle anderen, die Wagen komplett zerstört haben.
Wirklich,
so, wo ich mir so dachte. So witzig, wie die dann auch einfach alle bewusst nur noch auf Bumpercar gegangen sind und sich gegenseitig in die Wanne gefahren haben.
Aber normal hätte ich auch gemacht. Wenn ich ein Lego-Auto habe, das ist ja dann irgendwie so ein innerer Monk, den du da, gut, was passiert, wenn ich den jetzt mal hier dagegen fahre? Oh, es geht kaputt.
Ja, klar. Und vor allem, ganz ehrlich, da machst du den Fahrern doch auch keinen Vorwurf. Also
nein, natürlich
jede Insta-Kommentarspalte ist dann natürlich voll von, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin, wie lange hat das gedauert, diese Lego-Autos zu bauen, und respektlos, dass sie die dann kaputt fahren. Auf der anderen Seite, imagine, du baust dieses Auto und du siehst dann, dass ein Verstappen sich da drin so wohl fühlt, dass er Spaß hat
Gefühl.
Und dann sogar noch in die anderen reinfährt, weil er denkt, ach komm, ist doch witzig, und die genießen die Zeit da, viel mehr wert, als wenn er das Ding heile nach Hause bringt.
Ja, und auch, also einfach viel mehr sehen dann dein toll gebautes, was ja wirklich
ist so.
Also wer es nicht gesehen hat, diese Autos, wow, wirklich, ja. Also ja. Wow, voll gepackt mit Lego. Und also, ja, das muss ich euch jetzt nicht erzählen, wie Medien funktionieren, dadurch, dass sie da so ein bisschen Bumpercar gespielt haben und die Dinger quasi, und sie haben sie ja nicht kaputt gefahren. Wir reden davon jetzt nicht, dass die Autos da in alle Einzelteile geflogen sind, sondern
was halt, auch witzig gewesen wäre.
Ja gut, da würde ich dann aber auch ehrlich sagen, okay, das ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen eben die Dinger kaputt zu machen,
und
das gehört schon dazu.
Die sind mit 5 km/h gefahren, Mann.
Ja.
So wirklich, das ist schon sehr in Ordnung. Aber das muss ich wirklich festhalten, dass die Formel 1 wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist schon echt cool, weil es halt nicht die pure Verstappen-Dominanz ist. Und natürlich freue ich mich auch drüber, dass die McLarens gerade nicht nur konkurrenzfähig sind, sondern schneller sind und Red Bull halt auch mal eine Aufgabe bekommt.
Ja.
Ich traue es Red Bull halt einfach aus der Erfahrung der vergangenen Jahre zu, dass sie das Auto im Laufe des Jahres auch wieder hinbekommen. Trotzdem Vorsicht geboten, es ist schon ein sehr lang anhaltender Prozess, dass das Auto nicht mehr das Beste im Grid ist.
Es bleibt spannend.
So. Aber jetzt dieses Wochenende erstmal GBT. Jetzt haben wir aber schon wieder eine Stunde voll, ne? Aber
ja, du merkst auch, ich werde hippelig.
Ja,
aber wir machen einmal noch kurz GBT, das stimmt.
Wir machen es zumindest mal kurz, Kurzabriss. Aber ehrlich gesagt kann man jetzt ja auch einfach noch gar keine Predictions oder sowas abgeben, ne?
Das ist die schönste Zeit, Bengt.
Ja, das stimmt.
Da werden Legenden und Hottakes geboren.
Okay, wer holt die meisten Toursiege dieses Jahr im Männer- und im Frauenfeld? Komm, gib mir deine Hottakes.
Das ist wieder eine schwierige Frage, weil das steht und fällt ja erst damit, wie häufig sind Leute da.
Ja, und wer spielt überhaupt zusammen?
Wer spielt überhaupt zusammen, in welche Konstellation? Ja. Deswegen lass also gerne, ich verstehe deinen Ansatz, über das Bigger Picture reden zu wollen, dass erstmal über Düsseldorf 1 reden. Da wissen wir, wer da ist, und da wissen wir auch, ist ja auch das jetzt, was uns eben erwartet. Geht los am Wochenende, ihr könnt wie immer alles sehen, live bei Twitch, oder ihr kommt rum nach Düsseldorf. Teilnehmerfelder sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also Männern richtig, richtig gut, Frauen auch richtig gut. Wetter richtig, richtig gut. Und dann sage ich, werden wir bei den Männern das Wunschfinale sehen zwischen der 1 und zwischen der 2. Ich glaube, dass sich sowohl Lukas und Sven als
zwischen
auch...
Zwischen der Eintracht und der Eintracht, meinst du?
Die Eintracht. Ja, wobei Louis ist ja noch dann der Einzige, der kein Eintracht-Athlet ist. Und da ist für mich wide open. Sage ich, am Ende gehe ich mit mit Lukas und Sven, weil sie es jetzt dann, glaube ich, auch gegen Paul und Louis einmal verloren ja haben. Und bei den Frauen finde ich schwierig, ne? Weil dadurch, also Sandra Ettlinger und Emilia Olmstad ist für mich wirklich der Inbegriff einer Wildcard. Das könnte für mich schon gut funktionieren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Lea Kunst und Melanie Paul zusammen. Lea, die jetzt ja immer quasi auch als Blockerin geworden ist.
Ja.
Ich bin natürlich auch gespannt, wie Paula und Jana jetzt so mit der neuen Situation umgehen. Also auch da sind für mich extrem viele Storylines drin. Würde mich, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, dass Sandra und die Frau Olmstad gut funktionieren. Dann sage ich, dass die das Turnier gewinnen.
Ist, glaube ich, auch der boring Take, dass Ettlinger Olmstad dann auch im Finale stehen und das dann halt auch gewinnen, weil am Ende ist Sandra Ettlinger die beste Spielerin im Feld. Also wenn wir uns das Feld jetzt mal einmal angucken, da sind sehr viele gute Teams, vor allem aus dem letzten Jahr dabei, die letztes Jahr auch sehr geil performt haben. Also Melli und Lea, die waren schon ja auch Richtung Ende der Saison, haben sie sich dann auch ein bisschen mehr committed dann miteinander und haben dann auch gelernt, miteinander zu spielen. Natürlich Janne und Paula, extrem spannend, wie sie dann jetzt ja auch final am Nationalstützpunkt angekommen, dann auch auf der deutschen Tour performen, weil die haben letztes Jahr gezeigt, dass sie es können. Ich glaube halt, wird wieder so dieses klassische erste Turnier, die jungen Teams werden sich wieder ein bisschen einscheißen und am Ende sehen wir Barbara Gernert im Finale. Das ist mein Hot-Take, dass Barbara Gernert ins Finale durchkommt.
Oh, das ist wirklich ein heißer Hot-Take.
Sollten sie nicht im Halbfinale auf Ettlinger Olmstad treffen. Also das ist so der einzige Weg.
Das wäre der Stopper für dich.
Genau. Also wenn sie im Vorfeld, also Achtelfinale oder Viertelfinale auf Ettlinger Olmstad treffen, dann gehen sie über den Loserbaum ins Finale. Aber wenn es im Halbfinale erst dazu kommt und da habe ich gerade leider die Paarung nicht auf dem Schirm, dann wird halt da im Halbfinale Schluss sein. Aber sonst glaube ich...
Die waren letztes Jahr im ersten, also ich weiß nicht, ob du das, die waren letztes Jahr im ersten Two-Stop im Finale, haben verloren gegen Belen Schulz.
Ja, genau. Und also ich finde, das ist halt so klassisch, dass gerade an diesem ersten Two-Stop sich die jungen Teams erstmal wieder reinfinden müssen und die erfahrenen Hasen da dann halt einfach herkommen und wissen, wie sie spielen müssen, letztendlich den Beachvolleyball nicht neu erfinden müssen und sich vor allem nicht beweisen müssen.
Ich verstehe, was du meinst, aber dieses, die jungen Hüpfer müssen reinfinden. Die jungen Hüpfer spielen auch schon alle seit Wochen jetzt wieder Futures und internationale Turniere. Das ist für mich schon, ja, ich weiß, dass GBT anders ist für mich auf jeden Fall keine Ausrede. Wenn ich von irgendjemand von euch im Interview dann höre, ja, erstes Turnier der Saison, bla bla bla, ist für alle das erste Turnier der Saison.
Dann hast du dir diese Frage jetzt aber gerade auch disqualifiziert, ne? Also du darfst die jetzt dieses Wochenende nicht stellen.
Nein, ich werde sie ja trotzdem stellen, wenn ich dann die Antwort bekomme. Okay. Ja, dann ich möchte ja, die Antwort klar. bekommen von wegen, ja, ist natürlich keine Ausrede, sondern andere Gründe waren. Ich möchte ja quasi so ein bisschen locken und wenn dann wirklich jemand sagt, erste Turnier, Ausrede, sage ich, nee.
Ja, okay. Ja, und vor allem dann natürlich auch neue Stimmen am Seitenrand. Janni übernimmt jetzt auch das Mikro.
Ja, du wolltest gerade sagen.
Ja.
Du kriegst eine Ziehtochter.
Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, sie wird es richtig gut machen.
Ich bin mir sicher, dass sie es gut machen wird.
Ja, und ist ja auch eine wirklich coole Frau. Also Janni ist ja jetzt seit Oktober, glaube ich, bei uns auch im Team mit dabei. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel Verrücktes entstehen kann. Und vor allem, dass Janni ihre eigene Art mit reinbringt.
So, ja. Und ich habe das auch häufig gesagt, ich habe ja, also dieses Janni ist banked und weiblich, das stimmt auch für mich in irgendeiner Art und Weise Quatsch. Schon. Doch, ihr seid vom Typ her schon ähnlich und trotzdem, glaube ich, bringt sie nochmal was ganz Neues rein in diese, also auf die GBT-Ebene. Natürlich seid ihr charakterlich
auch sehr positiv
bekloppt, definitiv. Genau. Aber ihr seid trotzdem, ihr seid anders. Klar. Aber wenn man jetzt von drauf und raus guckt, ja gut, sind halt zwei Schreihälse, deswegen, daher kommt ja der Take. Zwei übermotivierte
Vollidioten.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Aber nee, ich glaube schon, dass sie da auch nochmal eine neue Ebene reinbringt und das sehr, sehr gut machen wird. Und die ist auf jeden Fall, also, wenn wir schon sagen, wir sind hyped auf den GBT-Sommer, Janni ist auf einem Niveau positiv angestimmt, da ist es also auch fast ein bisschen drüber.
Die hat sich nicht nur Karteikarten gemacht, sie hat sich Kartons zurechtgeschnitten.
Sie hat sich Karteischilder gemacht.
Um die Bilder da drauf zu kleben, weil ihre größte Angst ist, dass sie Namen verwechselt und da bin ich halt wirklich inzwischen froh, so ja, das passiert mir nicht mehr. Natürlich, die Ponys waren jetzt auch wieder ein Jahr weg, werde ich David und Bennett auseinanderhalten können? Auf gar keinen Fall. Also,
Bennett hat jetzt ist wieder peinlich.
Ah ja,
einer hat blonde Haare.
Oh echt?
Ja. Oder blondere Haare.
Na okay, na gut, bin ich sehr gespannt drauf, aber ja, werde ich jetzt gar nicht aufmachen, den Take, weil ich kann mich da jetzt gerade nur verrennen. Ja, aber ich freue mich drauf, mein Hot Take im Frauenfeld habt ihr gehört. Ich glaube auch, dass Sven und Lukas es auf der Männerseite machen. Und dann sage ich, oh, wer hat sich denn in der Quali durchgesetzt? Heute war ja auch schon Quali, da können wir ja sogar auch drüber sprechen. Lucky Loser haben Fröbel Wüst gezogen, also die kommen ins Hauptfeld.
Noch und Harms Kubo.
Ja. Pah, nee, traue ich mir nicht zu sagen, dass Heldnissen sogar ins Finale gehen. Aber
du willst aber heute mit Hot Takes rumwerfen.
Ja. Ich will's übertreiben, aber nee. Schauen wir, was auf Männerseite passiert. Da möchte ich mich jetzt noch nicht verbrennen. Aber wird ein geiles Turnier. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, definitiv bei unserem Fantasy-Manager vorbeigucken. Also Link bekommt ihr bestimmt, hoffentlich, über unsere Insta-Bio. Aber ansonsten ist der Link auch, glaube ich, aktuell in der Story drin. Das heißt, guckt da gerne vorbei und macht euer Team fertig, weil da freue ich mich auch sehr drauf.
Safe. Das ist wirklich ein... Also mit wahrscheinlich das geilste Upgrade, was es gibt, gerade auch für euch zum Gucken. Ich freue mich extrem drauf, mit meinem Team mitzufiebern, das erstmal aufzustellen. Ich habe schon eine erste Version, die steht. Ich werde da aber auf jeden Fall jetzt gleich nochmal drüber gehen. Werde auch nochmal so ein bisschen Stats grinden. Und ja, freue mich dann extrem auf die Fantasy-Reihe.
Gut, so machen wir's. Wir freuen uns nicht nur auf die Fantasy-Reihe, sondern auch auf den GBT-Start und sowieso auf die sportliche Zeit, die jetzt ansteht.
Extrem geile sportliche Zeit. Wir sehen uns dann wieder in 2 Monaten.
Ist wirklich so. Aber ey, dann kennen wir wenigstens die Antwort auf die Fragen, wer abgestiegen ist, wer aufgestiegen ist und alles. Aber nein, nächste Woche gehe ich mal stark davon aus, dass wir das hinbekommen sollten.
Ja, wobei ich antizipiere da auch schon wieder so Wochen zwischen GBT-Stops. Egal, wir nehmen uns auf jeden Fall vor.
Nächste Woche habe ich ja erstmal gesagt. Nächste Woche packen wir.
Gut, machen wir so. Tschüss.
Eine pickepackevolle Sendung, wie Arne Zeigler sagen würde. Und wenn Arne Zeigler das schon sagt, dann muss da was dran sein.
Ja, aber wir sind es euch auch quasi schuldig. Geht gleich los mit einer dicken Entschuldigung, warum es denn die letzten 2 Wochen keine pickepackevolle Sendung gab. Und dann, ging die wilde Reise los. Angefangen mit der Champions League. Wir haben GOAT-Thematiken aufgemacht, wir haben über die Formel 1 geredet, wir haben
die NBA war mit dabei.
Viel NBA, Volleyball, Beachvolleyball, also für jeden was dabei.
Genau so ist es. Freut euch drauf, denn es sind volle Stuber-Show 110 Minuten geworden.
So lange waren wir lange nicht mehr.
Das stimmt, und mit denen könnt ihr jetzt viel Spaß haben.